Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem ersten Johannesbrief, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir machen heute Fortsetzung mit der Betrachtung dieser Verse aus dem ersten Johannesbrief. Gehen einen Schritt weiter. Es geht heute um den Begriff der Augenlust. Und es ging uns in den vergangenen Predigten zunächst darum, zu klären, was mit diesem Vers und mit diesen Versen nicht gemeint ist. Welt ist nicht, so haben wir gesagt, ein rein äußerlicher Begriff, sodass wir die guten Gaben Gottes in dieser Welt verachten sollten, oder uns gar aus dieser Welt in ein Einsiedlerdasein zurückziehen sollten. So ist die Aussage des Johannes: Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, nicht zu verstehen. Leider ist das im Laufe der Kirchengeschichte auch immer wieder missverstanden worden. Wir dürfen die guten Gaben Gottes dankbar aus Gottes Hand entgegennehmen. Sie sind Ausdruck seiner Liebe zu uns. Wir dürfen sie genießen. Wir dürfen uns an ihnen erfreuen, ohne dass wir unser Herz daran hängen. Unser Herz sollte ganz allein an unserem himmlischen Vater hängen, an seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus. Das rechte Verhältnis zu den Segnungen Gottes können wir nur in Christus Jesus haben. Als solche, die mit ihm gekreuzigt sind und mit ihm auferstanden sind, also teilhaben an diesem wunderbaren Auferstehungsleben. Von daher können wir das rechte Verhältnis haben zu den guten Gaben Gottes. Anders ist es nicht möglich. Unter der Herrschaft des Gesetzes kann das nicht möglich sein, kann das nicht gelingen. Von unserer natürlichen sündigen Neigung her hängen wir mehr an den Segnungen Gottes als an Gott selbst. Das ist unsere natürliche Art, die wir in uns tragen. Und von dieser Gesinnung hat Gott uns am Kreuz durch sein Blut, durch das Blut Jesu erlöst. Und das ist wunderbares Evangelium. Wir kommen also, was die Betrachtung dieser Verse angeht, immer wieder vom Evangelium her. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ja, wir kommen nicht vom Gesetz her. Du darfst nicht, du musst nicht, du sollst nicht, sondern wir kommen von dem Evangelium her. Und in der zweiten Predigt, die wir hier rüber gehalten haben, haben wir uns mit dem Begriff Fleischeslust befasst. Das Wort Fleisch wird in der Bibel in unterschiedlicher Bedeutung gebraucht, zum Beispiel auch als Leib. Hier bei Johannes geht es in Verbindung mit dem Wort Lust, das bedeutet Gier oder Begierde, um den Menschen. Fleisch ist also hier eine Bezeichnung für den Menschen, der sich dann, wenn wir an das Wort Lust denken, hier von seinem sündigen Begehren beherrschen lässt. Nicht jedes Begehren, so haben wir gesagt, ist an sich sündig. Nicht jedes Verlangen, nicht jede Lust ist an sich sündig. Das Begehren nach Nahrung zum Beispiel ist an sich nicht sündig. Es gibt vieles, womit Gott den Menschen erfreuen will, was an sich nicht sündig ist, was wir auch begehren dürfen. Dazu gehört auch das sexuelle Verlangen, das ja in christlichen Kreisen leider, muss man sagen, auch oft als an sich sündig verstanden worden ist. Sündiges Begehren, Fleischeslust, bezieht sich auf alles, was Gott ausdrücklich in seinen Geboten verboten hat. Das Verlangen nach dem, von dem Gott gesagt hat, du sollst nicht, du darfst nicht. Dieses Begehren, diese Lust ist eine sündige Lust, ein sündiges Begehren. Und in diesem Zusammenhang haben wir an den Sündenfall erinnert. Und bereits das Einswerden mit den sündigen Gedanken im Herzen wird dabei mit der vollbrachten Tat gleichgestellt. Wir denken an das, was der Herr Jesus Christus in der Bergpredigt gesagt hat, im Blick auf den Ehebruch. Nicht jeder Gedanke, der verwerflich ist, ist an sich schon Sünde in unserem Inneren, aber da, wo wir uns eins machen damit, wo wir uns darin vertiefen, wo wir das gerne wollen, es kommt aber nicht zur Tat, ist das schon gleichbedeutend mit einer Tat. Auch das Verlangen und Trachten nach den guten Gaben Gottes, ohne dass wir dabei den Willen Gottes berücksichtigen, das heißt also, dass wir sie genießen, nicht weil Gott uns damit erfreuen wird oder zur Verherrlichung Gottes. Auch das Trachten nach solchen Gaben, die an sich gut sind, aus falschen Motiven heraus, ist ein sündiges Begehren. Jakobus erwähnt es im Zusammenhang mit dem Gebet, wenn er sagt, er bittet und empfanget nicht darum, dass er übel bittet, nämlich darum, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Da geht es nicht um Gaben, die man begehrt, die an sich verwerflich werden, sondern um gute Gaben, die man aber aus einer falschen Gesinnung heraus erbittet, um es in euren Lüsten zu verzehren. Das heißt, da geht es uns nur um uns selbst, es geht uns nicht in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Auch das ist verwerflich. Auch das fällt unter den Begriff der Fleischeslust. Jetzt kommen wir zu diesem anderen Begriff, den Johannes hier erwähnt, den Begriff der Augenlust. Auch hier ist das Wort Lust, wie bei der Fleischeslust, als sündiges Begehren, bei Johannes hier, als sündiges Begehren, als Gier oder Begierde zu verstehen. Wir erinnern uns daran, noch einmal daran, dass wir betont haben, dass nicht jede Lust, jedes Begehren an sich sündig ist. Darf man nicht miteinander verwechseln mit dem, was Johannes hier unter Begehren und Lust versteht. Damit meint er immer ein sündiges Begehren, hier in diesem Abschnitt. Aber nicht jedes Begehren, so haben wir gesagt, ich erinnere noch einmal daran, ist an sich schon sündig. Johannes geht es um ein sündiges Begehren, um eine sündige Lust. Und dabei spielt eben das Auge, das Sehen eine große Rolle. Und in diesem Sinne ist das Wort Augenlust hier zu verstehen. Ihr Lieben, welch ein Wunderwerk ist doch das Auge und wie kostbar ist das Augenlicht, das Gott uns geschenkt hat. Als ich mich mit meiner Augenärztin darüber unterhielt, da waren wir uns darüber einig, wie großartig doch dieses Organ ist. Was wir über den Leib des Menschen in seiner Gesamtheit sagen können, das gilt ganz speziell und Besonderheit auch für das Auge. Es handelt sich einfach um eine geniale Erfindung, so möchte man sagen, eine geniale Erfindung unseres Schöpfers. Wer sich als Fachmann oder auch als Laie mit dem menschlichen Leib befasst, der kann nur ins Staunen geraten. So heißt es in Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Wir, die wir wissen, dass es sich dabei wirklich um ein Werk Gottes handelt, haben doppelte Freude daran. Zum einen ist es die Freude an der Schöpfung an sich. Und solch eine Freude kann auch ein Mensch empfinden, der nicht an den Schöpfer glaubt. In einer Dokumentation sah ich, wie Wissenschaftler, die an die sogenannte Evolutionstheorie glauben, sich kindlich über bestimmte Entdeckungen, die sie in der Tier- oder auch in der Pflanzenwelt gemacht haben, freuen konnten. Sie hatten eine kindliche Freude an solchen Entdeckungen. Unsere Freude, die wir haben dürfen, ist eine doppelte Freude, weil wir hinter allem Geschaffenen, über das wir uns freuen dürfen, die Genialität und Schöpferherrlichkeit unseres großen und herrlichen Gottes sehen dürfen. Also eine doppelte Freude, eine Freude an sich, wie sie der natürliche Mensch ohne Christus auch haben kann. Und wir haben diese Freude, dass wir dahinter diesen großen und herrlichen Gott, unseren wunderbaren Schöpfer und seine Herrlichkeit entdecken dürfen. Und dann dürfen wir einstimmen in dieses schöne Lied: Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest, fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Ihr Lieben, wie kostbar ist doch das Augenlicht, mit dem wir all die Schönheiten der Schöpfung betrachten können. In der Bibelstunde sprachen wir neulich von Orten, von denen man aus den Sternenhimmel in besonderer Klarheit bewundern kann. Es gibt viel, viel Schönes in dieser Welt. In den vergangenen Wochen konnten wir in Nachbars Garten eine Katzenmutter mit ihren 4 kleinen Jungen beobachten. Was war das für ein schöner Anblick, den wir genießen durften? Wie viele schöne Dinge gibt es in der Natur, die wir bewundern dürfen und dürfen danken dafür, dass wir einen Gott haben, der das alles aus Liebe heraus geschaffen hat. Und dann befähigt uns das Augenlicht dazu, bestimmte Dinge zu tun, die wir nicht tun könnten, wenn wir blind wären. Und man kann vieles lernen durch das, was man sieht. Der Herr Jesus selbst fordert uns dazu auf: Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht mehr als sie? Was macht ihr euch Sorgen um das tägliche Brot? Gott wird dafür sorgen, dass ihr es zur rechten Zeit bekommt, heute. Oder aber, seht die Lilien auf dem Felde. Sie sind schöner gekleidet als Salomo, so sagt der Herr Jesus, in aller seiner Pracht. Beobachtet also die Vorgänge und Schönheiten in der Natur. Ihr könnt vieles davon lernen. Und wie tragisch ist es, wenn ein Mensch blind geboren wird oder durch irgendeinen Unglücksfall oder eine Krankheit sein Augenlicht verliert. Das ist eine schreckliche Sache. Vor allen Dingen, und das können wir nicht hoch genug einschätzen, können wir so oft wir wollen unsere Bibel lesen. Christel leidet darunter, dass sie zurzeit ihre Bibel nicht mehr lesen kann. Das ist etwas sehr, sehr Trauriges. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das wäre, ja? Wir lesen täglich in unserer Bibel. Und wenn wir das nicht mehr könnten, wenn wir nicht mehr in den Bücherschrank greifen könnten, um unsere Bibel herauszuholen und darin zu lesen, ja? Das wäre schrecklich. Und so fährt der Liederdichter mit den Worten fort: Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, nicht nur in seiner Schöpfung, in der Natur, sondern in seinem Wort begegnet, Wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er es geliebt, begnadigt, je und je, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und wie schrecklich wäre es, wenn uns das nicht mehr geschenkt wäre. Wenn Johannes hier nun von Augenlust spricht, in einem negativen Sinne also diesen Begriff Lust gebraucht, dann kann also nicht damit gemeint sein, dass wir die schönen Dinge, die Gott geschaffen hat, um uns damit zu erfreuen und um sich selbst darin zu verherrlichen, nicht anschauen dürfen. Das ist nicht gemeint, wenn Johannes sagt, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Da müssen wir schön unterscheiden. Ich denke, das ist uns inzwischen allen klar geworden, war uns vielleicht auch schon vorher selbstverständlich. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, wie Paulus an Timotheus schreibt, und wir dürfen es mit unseren Augen betrachten und dürfen es genießen. Geben wir diesen Schönheiten allerdings einen höheren Stellenwert als unsere Beziehung zum Schöpfer, zu dem Geber guter Gaben, bringen wir sie nicht immer wieder mit der Verherrlichung Gottes in Verbindung, so machen wir uns an der Augenlust schuldig, uns der Augenlust schuldig und haben die Welt in einem negativen Sinne lieb. Hier gilt es, Acht zu geben. Wir haben schon darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, dass wir alles, was wir genießen dürfen, immer wieder unter diesem Gesichtspunkt der Verherrlichung Gottes sind. Sind die drei Punkte, die mir immer wieder in meinem Glaubensleben wichtig sind. Weil Gott es will, darf ich sie genießen. Durch ihn gewirkt, darf ich sie genießen und mich an ihnen erfreuen und zu seiner Verherrlichung. Das heißt im Namen Jesu. Das haben wir nur vom Evangelium her. Das haben wir inhaltlich im Namen Jesu. Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das bedenken. Sonst bleiben wir stecken bei uns selbst, stehen bei uns selbst. Ja? Drehen uns immer nur um unsere Wünsche. Wir dürfen unsere Wünsche äußern, aber zur Verherrlichung Gottes soll alles dienen. Ja? Das ist ganz, ganz wesentlich. Wir sind mit Christus gekreuzigt an dieser Stelle, mit ihm auferstanden. Und das, was wir begehren, begehren wir in erster Linie, weil er es will, durch ihn gewirkt und zu seiner Verherrlichung. Ich sage es noch einmal. Wir werden auch am Ende, bei der Abschlusspredigt über diesen Abschnitt, noch einmal darauf Bezug nehmen. Ich habe übrigens ein schönes Gedicht, das ich dann zitieren werde, dort ausgelegt. Das ist ganz wesentlich. Lest euch das bitte durch und verinnerlicht das. Es darf uns nichts gefangen nehmen, wie Paulus sagt. Es ist alles erlaubt, aber es soll euch nichts gefangen nehmen. Es sollte uns nicht beherrschen. Natürlich, es gibt in dieser Welt einiges, was an sich sündig ist, woran Gott keinen Gefallen hat, was er ausdrücklich verboten hat und was wir nicht mit Wohlgefallen anschauen sollten, damit wir uns nicht damit beschmutzen. Es handelt sich dabei immer um etwas, was wir nicht guten Gewissens und mit Danksagung Gott gegenüber empfangen können. Was wir nicht dankbar aus Gottes Hand nehmen können, das ist verwerflich. Darin sollte man sich nicht vertiefen. Damit sollte man sich nicht eins machen. Dass dabei das Auge eine entscheidende Rolle spielt, dafür gibt es in der Bibel manche Beispiele. Wir denken an den Sündenfall Davids, wir denken an den ersten Sündenfall durch Adam und Eva. Wir denken auch an das, was uns eigentlich dazu gebracht hat, uns mit diesem Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief intensiver zu beschäftigen. Und das war die Geschichte von Achan. Josua Kapitel 7, wir wollen uns das noch einmal anschauen. Er hatte sich vergriffen an dem, was von Gott ausdrücklich verboten war. Und er erzählt seine Geschichte. Er wurde geradezu dazu gezwungen, kam nicht freiwillig mit seiner Sünde mit seinem Vergehen ans Licht. Gott hat ihn dazu gezwungen. Da war es zu spät. Ich sah unter der Beute, ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Es gelüstete ihn danach. Aber zunächst mal sah er es mit seinen Augen. Dieses kostbare Organ, das Gott geschaffen hat, das so nützlich ist und so wertvoll ist, damit wir uns an den schönen Dingen in dieser Welt erfreuen können und bestimmte Dinge tun können, die wir sonst nicht tun könnten, wurde also hier für das Böse missbraucht. Die Quelle lag im Herzen Achans. Das Auge an sich ist ja nichts Böses. Ja? Das Auge an sich ist ja nicht verwerflich. Aber die Quelle, die war verwerflich und das war sein arges, böses Herz, seine sündige Begierde nach dem, was Gott ausdrücklich verboten hatte. Jemand hat das so formuliert, Herz und Auge fließen hier ineinander. Da hat er das schön zum Ausdruck gebracht. Herz und Auge fließen hier ineinander. Wir sind uns alle darin einig, so denke ich, dass genau das in besonderer Weise in unserer Zeit durch die sogenannten Bildmedien geschieht. Hier wird das Auge oftmals als Einfallstor für die Sünde missbraucht. Ich denke, es ist nicht angebracht, sich hier in Einzelheiten zu verlieren. Jesus nennt das Auge die Leuchte des Leibes Leuchte. Was meint er damit? Nun, durch das Auge, durch das Licht, das das Auge vermittelt, durch das das Licht zu uns kommt, ist das Auge und das Licht, das damit verbunden ist, ist Wegweisung für unseren ganzen Leib. Lest uns mal dieses Wort, das ist sehr interessant. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, was ist denn da eigentlich mit gemeint? Was meint denn der Herr Jesus, wenn er das hier so sagt? Das Auge ist das Licht des Leibes, wenn dein Auge lauter ist, rein. So wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Das Auge ist das Licht des Leibes, es weist dem Leib den Weg. Und wenn dieses Auge gute Dinge aufnimmt, dann wirkt sich das auf unser ganzes Verhalten positiv aus. Auf den ganzen Leib. Es hat also Einfluss auf unser Denken, auf unser Handeln und umgekehrt. Wenn es das Böse aufnimmt und das böse Herz des Menschen dahinter steckt und begierig das aufsaugt, dann wirkt sich das negativ aus auf unser ganzes Leibesleben, das heißt auf unser Denken und auf unser Handeln. Und wenn wir dann auch meinen, dass das, was Finsternis ist, Licht sei, dann ist es eine doppelte Finsternis. So war es bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Sie taten nicht nur Böses, sondern sie meinten auch, dass das Böse, was sie taten, gut war. Eine doppelte Art von Finsternis. Und so blieb ihre Finsternis, ihre Blindheit blieb, so sagt der Herr Jesus. Also das ist damit gemeint. Wir sehen, wie wichtig das ist, dass das Auge eine so große Rolle spielt bei uns. Das sollte uns aufgrund dieses einen Verses schon klar werden. Der Befehl allerdings geht immer vom Herzen aus. Ja? Das ist die Befehlszentrale, das Herz, nicht das Auge selbst. Ja? Das Auge nimmt nur diese Befehle auf und sendet dann von außen Signale. Das bedeutet, dass das, was wir anschauen, Macht über uns gewinnt. Unser Denken, unseren Charakter, unser Handeln bestimmt. Das bedeutet, dass wir Acht haben müssen und sollten. Dass wir nicht Dinge anschauen, die unsere Fantasie beschmutzend anregen. Der erste Blick, wir denken an die vielen Plakate, von denen wir umgeben sind in der Stadt, der erste Blick, den kann man nicht immer vermeiden. Aber dann schau nicht länger hin. Schau weg, sieh dir etwas Schönes, etwas Gutes, etwas Reines an. Denk darüber nach. Zu dem Begriff Augenlust zählt weiterhin, dass wir nicht zu viel Wert legen auf unser äußeres Erscheinungsbild. Und wenn wir sagen, nicht zu viel, dann spüren wir, dass es sich hier um eine schmale Gratwanderung handelt. Die Frage ist doch, wie viel Zeit darf ich denn vor dem Spiegel verbringen? Wann lege ich übertrieben viel Wert auf meine Kleidung? Auf meine Wohnungsausstattung, auf mein Auto und so weiter? Wie viel Geld und Kraft investiere ich in diese Dinge? Wo beginnt die Eitelkeit? Und wir merken, dass wir hier leicht abrutschen können in eine Gesetzlichkeit, in ein gesetzliches Wesen und auch für andere den Maßstab setzen, an dem wir uns selbst orientieren. Oder was noch schlimmer ist, an dem wir uns manchmal selbst nicht halten. Das nennt man dann Heuchelei, ja? Wir sagen den anderen, was sie tun sollen, und halten uns selbst nicht daran. Ja? Also wir merken, hier wird es schwierig. Wie können wir die Sache klären? Nun, hier sind wir ganz und individuell auf unser Verhältnis, auf unsere Beziehung, auf unseren Umgang mit unserem Herrn angewiesen. Ganz individuell. Da kann einer für den anderen nicht helfen. Das muss jeder selbst für sich klären. Da kann uns der Bruder oder die Schwester oder irgendjemand eine Hilfestellung sein, kann man sagen, hör mal, ob du nicht dafür zu viel Zeit verbrauchst. Das kann uns dann eine Hilfe sein, einmal darüber nachzudenken. Aber die letzte Entscheidung fällt in unserem eigenen Herzen. Ja? Was ist nun übertrieben? Was ist Augenlust in dem Sinne, dass ich zu viel Wert lege auf meine äußere Erscheinung? Und was ist hier Gesetzlichkeit? Was will mich knechten? Die Frage, die man sich in diesem Zusammenhang stellen sollte, hin und wieder, ist die, woran habe ich die meiste Freude? Ne? Habe ich die größte Freude daran, dass der Herr Jesus mich bedingungslos liebt und mich voraussetzungslos angenommen hat? Oder muss ich meiner Umwelt noch irgendwie etwas beweisen durch mein äußeres Erscheinungsbild? Und vor allen Dingen macht uns der ständige Umgang mit Gottes Wort sensibel, mehr und mehr empfindsam, sensibel für das, was Gott gefällt und was ihn betrübt. Je mehr du dich befasst mit Gottes Wort, desto mehr wird es dich prägen. Und der Heilige Geist hat die Möglichkeit, dir in konkreten Situationen oder in konkreten Fragen zu zeigen, hör mal, na, das ist nicht so gut und das ist okay. Was Gott gefällt und was ihn betrübt. Und ferner gehört zur Augenlust, dass wir andere nach ihrem äußeren Erscheinungsbild beurteilen und uns von dem beeindrucken lassen, was vor Augen ist. Das gehört auch in diesen Begriff hinein. Jakobus spricht davon. Wenn wir uns das kurz anschauen, im zweiten Kapitel, da schildert er eine bestimmte Situation, und zwar in der Gemeinde, nicht in der Welt, sondern Jakobus spricht von solchen Dingen, die in der Gemeinde passiert sind damals. Das müssen wir mal bedenken. Wenn wir jetzt seiner Schilderung ein wenig folgen. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, Und er sät auf den, der herrlich gekleidet ist, und spräche zu ihm: Setze du dich hierher auf den guten Platz, und spräche zu dem Armen: Stell du dich dorthin, oder setze dich unten zu meinen Füßen. Ist es recht, dass ihr solche Unterschiede macht bei euch und urteilt mit bösen Gedanken? Er nennt das Böse, wenn wir diesen Unterschied machen nach dem äußeren Erscheinungsbild eines Menschen. Kommt ein Reicher in die Versammlung, den behandelt man ganz anders als Gast, der ist mit einem, von einem Außenstehenden die Rede, als wenn da ein Armer hineinkommt. Und darum sagt Jakobus am Anfang dieses Abschnittes: Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Wir sollten die Person nicht ansehen. Wir sollten uns von seinem äußeren Eindruck nicht bestimmen lassen. Es gibt nicht vieles, worin der Gottesmann Samuel aus dem Alten Testament zu tadeln war. Doch bei drei Gelegenheiten musste der Herr ihn korrigieren. Einmal, als das Volk sich einen König erbat, und er nahm das persönlich, und der Herr sagt: Hör mal, Samuel, nimm das nicht persönlich. Sie haben mich nicht verworfen, sie haben mich verworfen. Das ist das eine. Dann zum anderen, als Samuel über die Maßen traurig war darüber, dass Saul nicht mehr König sein konnte. Wie lange trauerst du noch um Saul, den ich verworfen habe? Wie lange trauerst du noch um ihn? Das war die Frage, die Gott an Samuel richtete. Und dann die Geschichte von der Salbung Davids zum König. Das ist äußerst wichtig in diesem Zusammenhang. 1. Samuel Kapitel 16. Samuel im Hause des Isai, des Vaters Davids. Und da stehen sie nun, die Söhne Isais. Bis auf David, den musste man ja dann später von den Schafen holen. Als sie nun kamen, so heißt es hier, sah er, nämlich Samuel, den Eliab an und dachte: Für wahr, da steht der vom Herrn Gesalbte. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Der Herr sieht das Herz an. Das Herz Davids war verbunden mit seinem Gott. Es ging ihm, das sehen wir auch in der Geschichte von Goliath, um die Verherrlichung Gottes in erster Linie. David hatte ein gläubiges Herz. Dieses Aussehen des Elia, das Aussehen des Elia, hatte offensichtlich auf Samuel einen großen Eindruck gemacht. Er sah, was vor Augen war. Aber Gott musste ihn korrigieren: Hör mal, darum geht es nicht. Es geht um das Herz. Darum geht es. Nicht um die äußere Erscheinung. Lass mich das noch ergänzen durch eine kleine Geschichte, die Pastor Alfred Kesslick erlebt hat. Arno Fagel erzählt davon in seinem Buch. Da hatte er eine Begegnung mit einem Mann, der sehr düster aussah in seinem ganzen Verhalten, in seinem Gesichtsausdruck, sehr düster, sehr finster, möchte man sagen. Und Pastor Kesslick dachte: Wie kann man nur so herumlaufen als Christ? Wie kann man nur so als Christ herumlaufen? Und dann musste er sich korrigieren lassen. In der Begegnung, in der persönlichen Begegnung mit ihm, empfing er einen großen Segen von diesem Mann. Das war ihm eine rechte Lehre von Gott gegeben. Beurteile niemand nach seinem Äußeren, auch nicht nach seiner äußeren Ausstrahlung. Pastor Kesslick hatte, so wird berichtet, selbst leuchtende Augen. Vielleicht hat er sich von daher leiden lassen. Ja? Und es gibt ein schönes Lied, das heißt: Es pilgert durch die Lande. Da geht es um die Gemeinde Jesu. Sie kennen sich am Lieder, am leuchtenden Gesicht. Ist das wirklich so? Darf ein Christ nicht auch mal traurig sein und traurig aussehen? Stellte sich bei diesem Mann heraus, dass er einen ganz schweren Lebensweg hinter sich hatte. Und das hatte ihn geprägt, bis hinein in seinen Gesichtsausdruck. Er hatte nicht so leuchtende Augen. Aber es gingen Segensströme von diesem Mann aus. Augenlust, Beurteilung anderer nach dem äußeren Erscheinungsbild. Wenn wir das irgendwie, irgendwann, irgendwo getan haben, dann lass uns Buße darüber tun, ihr Lieben. Das ist Augenlust, das ist verwerflich. Wie gut, dass Gott uns vergibt, ja? Wir alle neigen dazu, andere so zu beurteilen, nach ihrer äußeren Erscheinung, der einen oder anderen Weise. Zusammenfassend können wir sagen, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, heißt, hüte dich vor dem Missbrauch deiner Augen und meide das Böse in jeder Gestalt. Gebrauche deine Augen in einer Gott wohlgefälligen Weise, besonders immer wieder, um deine Bibel zu lesen, denn entweder hält dich die Augenlust vom Bibellesen ab oder aber das Bibellesen von der Augenlust. Wie ist das, nur fragen wir uns zum Schluss, wie ist das denn möglich? Wie kann das denn praktische Wirklichkeit sein in unserem Leben? Hier einen Gott, einen guten, Gott wohlgefälligen Weg zu gehen. Nun, was für die Überwindung der Fleischeslust gilt, das trifft auch für die Bewahrung vor der Augenlust und den guten Gebrauch unserer Augen zu. Dem Gesetz, den Geboten und Verboten Gottes ist es nicht möglich, dass das praktische Wirklichkeit ist in unserem Leben. Sie können uns nur die Richtung angeben, aber sie können nicht unsere Kraftquelle sein, ihr Lieben. Nur das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus kann uns hier helfen. Nur von daher werden wir durch den Heiligen Geist anhand des Wortes Gottes sensibel für das, woran sich unsere Augen und damit auch unser Herz erfreuen darf. Und was auf der anderen Seite Augenlust ist. Nur von daher haben wir auch die Festigkeit, uns von den Medien nicht vorschreiben zu lassen, was attraktiv ist und was nicht attraktiv ist. Besonders die jüngeren Leute in einem bestimmten Alter sind ja dafür sehr, sehr anfällig und sehr offen. Da wird ihnen von den Medien vorgeschrieben, wie sie sich zu kleiden haben, was sie zu essen haben, wie viel Gewicht sie haben dürfen und. Ne? All diese Dinge, die gibt es ja. Und welches das Schönheitsideal ist. Ne? Und wer das dann nicht so vorweisen kann, ja, der bekommt Komplexe. Ne? Nur vom Evangelium her können wir hier einen festen Stand haben und unseren Weg vor Gott gehen. Wir wollen auf den schauen, von dem der Psalmist sagt, dass er der Schönste und der Prachtvollste unter den Menschenkindern ist. Und wer ist das? Unser Herr Jesus Christus. Psalm 45, Vers 3. Und das, dann heißt es weiter, wird jetzt begründet auch, warum er ist er denn der Schönste? Voller Huld, voller Gnade, voller Anmut, um ein modernes Wort zu gebrauchen. Scham, jetzt. Wirklich, in diesem Sinne gebraucht, Scham. Das ist das Wesen unseres Herrn Jesus. Seine Huld, seine Gnade, seine Attraktivität für Sünder. Denn er ist ein ganzer Heiland für einen ganzen Sünder, ihr Lieben. Nicht ein halber Heiland für einen halben Sünder. Für das, was du verkehrt gemacht hast, aber für das, was du gut gemacht hast, ist er kein Heiland. Nein, er ist ein Heiland für einen ganzen Sünder. Ein ganzer Heiland für einen ganzen Sünder. Er ist voller Treue im Blick auf seine Verheißung. Und darum betet der Apostel Paulus, dass der Herr uns geöffnete Augen des Herzens schenken möchte. Geöffnete Augen des Herzens durch seinen Heiligen Geist, damit wir die Herrlichkeit Gottes in Christus schauen, wie er sich da offenbart hat in seinem Wort. Das ist doch wunderbar, die herrliche Hoffnung, die wir haben auf den Himmel, all diese Dinge, das haben wir vom Evangelium her. Und je mehr wir davon sehen und schauen, desto faszinierter sind wir von der Schönheit unseres Herrn Jesus. von seinem Wesen, von seinem Charakter. Seine Gnade reicht aus, uns auch vor der Augenlust zu bewahren. Je fester der Glaube an ihn ist, desto mehr dürfen wir es auch erleben, dass die Wirkung vom Kreuz her, dass er uns erlöst hat von diesem Übel der Augenlust, auch praktisch sich auswirkt in unserem Leben. Desto mehr werden wir in die Lage versetzt, unsere Augen recht zu gebrauchen. Und wollen wir aufs Neue unsere so wertvollen Augen dem Herrn Jesus anvertrauen? Meine Frage, hast du das eigentlich schon getan, auf der Grundlage des Evangeliums? Nicht, um dadurch einen Segen zu bekommen von Gott, sondern weil du gesegnet bist durch die Gnade Gottes in Christus. Hast du dich dem Leibe nach schon dem Herrn hingegeben, deine Glieder, die Glieder des Leibes, dem Heiligen Geist zur Verfügung gestellt? Die Hand, das Auge, den Mund, die Zunge. Ganz konkret, davon spricht der Apostel Paulus in Römer Kapitel 6, begebet die Glieder eures Leibes Gott, nämlich als solche, die aus den Toten geistlich lebendig geworden sind, zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Gott will deinen Leib gebrauchen, um sich darin und dadurch zu verherrlichen. Und nicht wunderbar? Das ist auch das Beste, was wir tun können. Lasst uns das tun, auch mit unseren Augen, ganz neu. Herr Jesus, hier hast du meine Augen. Du musst darüber wachen, du musst sie kontrollieren. Damit Gott sie gebraucht zur Verherrlichung seines Namens. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so von Herzen für diese wunderbare Gabe des Augenlichtes, dass du uns die Augen geschenkt hast, die leiblichen Augen. Welch eine Gnade ist das? Wie wunderbar ist das, dass wir damit all die schönen Dinge betrachten dürfen und uns an ihnen erfreuen dürfen. Und dann hast du uns Augen des Herzens geschenkt, hast sie erleuchtet durch den Glauben an Christus und willst noch mehr Klarheit schenken über die Herrlichkeit deines lieben Sohnes. Bezeugt in deinem Wort, in deinem Evangelium. Amen.